your engine.
Daily Dakar, das tägliche Update von der härtesten Rallye der Welt, wird präsentiert von PS Laser. Der Mega-Monster-Marathon bei der Rallye Dakar läuft. Und damit herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Alles deutet auf einen Führungswechsel bei der Rallye Dakar hin. Die Informationslage ist zwar erwartungsgemäß äußerst schütter, denn Kontakt zur Außenwelt ist den Fahrern weitestgehend untersagt. Auf dieser 48-Stunden-Chrono, der ich gern den Namen derbe, krasse, mega, monster Marathon-Etappe gebe. Denn schließlich ist hier alles möglich, solange man es mit eigener Hände Arbeit verrichten kann. Externer Service ist allerdings strengstens verboten. Insgesamt geht es über knapp 1000 Kilometer von Bisha zurück nach Bisha. Aufgeteilt auf 2 Tage, 6 Biwaks. Ab Kilometer 491 bis Kilometer 671 haben die Organisatoren aufgebaut und um Schlag 17 Uhr Ortszeit ist die Prüfung quasi abgepfiffen worden. Dann musste jeder das von ihm am nächsten gelegene Biwak ansteuern, dort ein Zelt aufbauen und entweder alleine oder mit Hilfe seiner Teamkollegen das Auto warten, gegebenenfalls auch reparieren. Einen Anruf zum Team hat jeder frei, um eine kurze Rückmeldung und vielleicht auch einen heißen Ratschlag sich abzuholen. Ansonsten allerdings ist externe Hilfe komplett untersagt. Und das fällt gleich mal einem ordentlich auf die Füße, nämlich Carlos Sainz aus dem Ford-Aufgebot. Der ist der große Verlierer des heutigen Tages. Während Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk sich mit der inoffiziellen Zwischenzeit auf Platz 1 sowohl in der Halbzeitwertung als auch in der Gesamtwertung der Rallye geschoben haben. Die Strategie am heutigen Tage völlig unterschiedlich. Das enthüllt schon unsere Schalte live ins Biwak der Dacia Sandrider. Das Biwak ist natürlich verwaist, aber Stefanie Tisnar ist da. Das ist die Rallye-Leiterin des Projekts, die früher bei Peugeot gearbeitet hat. Ihr kennt sie bereits aus der Zeitschrift Pitwalk, wo sie uns viele Hintergründe erklärt hat. Und jetzt erläutert Tisnar.
So it was a bit up and go down, but we start the stage really carefully and this was the decision to go through the first part of the stage. It was really rocky and we expect a lot of punctures, so it was good to see the driver drove really carefully and good to see them on the remote service without any damage of the car. The teams do a perfect job on the remote service. It was really crazy to see that and amazing to see a proper pit stop on Rally Red. But and at this time we decide to stop Christina to optimize our chance to reach the final finish line of the 48 chrono and group all the three drivers together to help them as a proper teamwork. I made a big thanks to Christina to accept this decision, and unfortunately it served because Sebastian stopped for an electrical issue. We don't know yet what it's exactly because the phone was the network was really good to speak with him, but yes, definitely she helps and it was comfortable for the team to see Christina and Sam together. At the end they are all the three together in the same bivouac, so we expect that we now can have a proper communication with them, especially for Seb to find the solution to finish the stage. But for sure, I'm completely confident that they will work all together, all the six together, to fix the car. Thanks to them for the great job today.
Man hätte beim Boxenstopp, der ungewöhnlicherweise erlaubt sei bei Kilometer 168, Christina Gutierrez, die als erste aus dem Dacia-Lager unterwegs gewesen sei, ein bisschen länger aufgehalten, um alle drei Dacia Sandrider so zu einem Pulk zusammenführen zu können. Nach diesem Boxenstopp mit Reifenwechsel seien dann alle drei gemeinsam weitergefahren. Und das hätte sich gleich einmal ausgezahlt, weil Sebastian Loeb wenig später ein Problem gehabt hätte mit der Elektrik, das noch nicht näher quantifiziert werden könne. Christina Gutierrez sei dann stehen geblieben und hätte Sebastian Loeb beim Reparieren geholfen. Beinahe eine halbe Stunde hätten die beiden dort geschraubt, entsprechend groß der Zeitverlust. Nasser Al-Attiyah sei derweil weitergefahren und hätte das Tempo an der Spitze mitgehen können in einem Duell mit Yazid Al-Rajhi. Al-Rajhi aus Saudi-Arabien und Al-Attiyah aus Katar sind dann auch diejenigen, die über weite Teile der Etappe den Ton angeben. Matthias Ekström und auch Nani Roma können sich zwischenzeitlich aus dem Ford-Lager mal mit vorne einmischen. Letztlich allerdings machen Al Raggi und Timo Gottschalk den Sack relativ sicher zu und schieben sich damit auch in der virtuellen Gesamtwertung, wie wir offiziell sagen müssen, auf Platz 1 nach vorne. Nasser Al-Attiyah ist Zweiter, während Ford den Zeitverlust von knapp einer Stunde beklagt für Carlos Sainz. Das Fazit von Matthew Wilson, dem Teamchef, kommt dann auch ein bisschen zerknirscht drüber.
So, yeah, Carlos today sadly had an issue at around 327 kilometers.
Da ist es wieder, dieses komische Rennsport-Englisch, an issue. Ihr wisst doch, was issue tatsächlich heißt, es sei ein Zwischenfall. Allerdings, wenn man Wilson weiter zuhört, kann man kaum mehr von einem Zwischenfall reden. Das ist so verniedlichend wie nur irgendwas. Es kommt aus der Formel 1 und macht sich immer weiter breit. Tatsächlich war es ein doppelter Überschlag über eine steile Düne hinweg, als Carlos Sainz auf Platz 1 unterwegs gewesen ist, die Etappe also eröffnet hat und Sainz von dieser Düne auf dem falschen Fuße erwischt worden ist.
At that point he was either first or second on the road, we're not sure, so he was opening the route and he came obviously across a very sharp dune which must have caught him out, and it looked from the footage we've seen, it looks like he's basically gone end over end, landed on top on the roof. Mitch managed to pull him back onto his wheels and then he was stopped for a while to obviously move some damaged parts and that type of thing. Hopefully, from what we can see and what we've heard is it's more just cosmetic damage than any real structural damage, and it looks like he's been running at a pretty reasonable pace, near enough full pace after that. So hopefully he can obviously get to the same breakpoint this evening as the other three, so they'll all be together, and there's hopefully the chance that we can implement some repairs, and then the main thing really is to get him back here tomorrow. And you know, from what it looks like he's lost, it's probably going to be around an hour, which at stage two of Dakar is, it's a lot, but it's a long way to go.
What about Matthias today?
Matthias has done an incredible job today. Very, 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 very good job, I have to say. I think he's looks like he's going to be third on the stage, 7.5 to 8 minutes behind the quickest. Looks like he lost a little bit of time in one sector, which would have put him literally right up at the front, if not probably first overall or first in the stage. So a really good stage from him. No issues. Spoke to him, and it looks like the car is in good condition. He's happy enough. So yeah, that's a very strong day.
What about Mitch?
Mitch, he's obviously very done the team game. Very good of him to get quickly Carlos back onto his wheels, which is great. And I think away from that, it looks like he's had no problems. He changed all four tyres at the service zone, and the team did an incredible job. I mean, the tyres were done in less than a minute and 10 seconds, which was very, very good. So that was good, and it looks like hopefully he's had a clean day. We haven't heard of any incidents so far.
What, Nani?
Nani going very well. At one point him and Matthias were very close. It looks like towards the end, before they've all stopped at brake zone E, he's lost some time in each split just before then. Our thought process at the minute is maybe he's had two punches and he's taken it careful. So if that is the case, then hopefully he could maybe repair them, the tyres this evening, and be in better shape for tomorrow. That's us surmising at the minute because we haven't spoke to him, but let's see when we hear from him. But yes, he's had another strong day, and he's not so far off the leaders.
It's quite a comeback after what happened this morning then, 4-4.
Yeah, after 320 kilometres or whatever it was, seeing Carlos on his roof. But I mean it's you have to give huge kudos to them all today. I mean, to be in the car before 7 o'clock this morning, and to be driven, you know, having 7 hours competitive driving, and then obviously they're now going to pitch a tent, eat some ration pack, and then start again tomorrow morning, having to repair the car themselves as well. I think all of them have done an incredible job today, and you know, we've seen how tough this 48-hour stage is and what it's proved. You know, we've seen Low Blue sometime, we've seen Mariah stuck, there's been a lot happen, and it looks like the dunes were very, very tricky. Obviously with what happened to Carlos, you know, it's very rare that you see T1 plus cars stuck in dunes nowadays as well, especially with them since going to the bigger tyre and everything, and it just looked very, very tricky conditions in the dune. So yeah, it's been an eventful day.
Sein Teamkollege Mitch Guthrie hat ihn schließlich wieder auf alle Viere gestellt und danach konnte Sainz auch mit einem zwar zerfledderten, aber ansonsten intakten Auto das Tempo der Spitze weiter mitgehen, trotzdem Zeitverlust eine Stunde. Matthias Ekström sei als Dritter in der Wertungsprüfung unterwegs, 8 Minuten hinter Al-Raji, hätte in einem Sektor so viel Zeit verloren, dass er das Tempo von Al-Raji nicht hätte halten können. Juan Roma sei zwischenzeitlich sogar einmal gleich auf gewesen mit Matthias Ekström in einem weiteren Raptor und bis kurz vor der Zone E, also dem vorletzten der 6 Biwaks, hätte er 2 Reifenschäden erlitten und deswegen ein bisschen Dampf rausgenommen. Generell sagt allerdings Matthew Wilson auch, es sei ein echter Kraftakt gewesen heute. Die Fahrer seien vor 7 Uhr ins Auto gegangen, dann hätten sie 7 Stunden im Auto verbracht, müssten nur noch das Zelt aufbauen, sich selbst aus dem Fresspaket was zu essen machen und dann noch an die Autos gehen. Heute seien sie wirklich an die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit getrieben worden. Erst recht, weil die Dünen auch noch enorm anspruchsvoll gewesen seien. Gar nicht mehr mit dabei ist ein deutsches Team, die Mannschaft von Markus Walcher und Stefan Preuß. Walcher, ein Schwabe, Preuß aus Hamburg stammend, der vor 2 Jahren mit seinem Bruder noch die Motorradwertung bestritten hat. Die beiden waren als reines Privatteam mit einem recht betagten Auto schon mit dabei.
Sind wir eins von nur 2 T1-Autos, alle anderen sind auf T1 Plus unterwegs, also eine der letzten Mohikaner. Für uns wird es jetzt wahrscheinlich eine besondere Challenge, nicht so viel bei Nacht zu fahren. Und wir wollen einfach nur ankommen. Also wir sehen hier keine Option, irgendwie groß Plätze zu rocken, sondern für uns geht es wirklich darum, dann das Ziel zu sehen, jede Etappe durchzukommen.
Ein alter T1 verfügt noch nicht über die große Bodenfreiheit und auch noch nicht über die hohen Reifen wie die aktuellen T1 Plus Autos. Deswegen gibt es technische Nachteile im Gelände und die muss auch Walcher gleich schon im Prolog und auf der ersten Etappe zu spüren bekommen.
An sich lief es bei uns ganz gut. Wir sind flüssig durchgekommen. Allerdings, wir mussten als T1.1 Fahrzeug ganz, ganz hinten starten, hinter allen T1 Plus Fahrzeugen und die haben die Strecke richtig durchgepflegt. Da war es für uns natürlich mit den kleinen Rädern und vor allem der Starrachse hinten drin, die durch das Differential relativ weit unten hängen hat, echt schwierig. Und wir mussten speziell in der Mitte von der Etappe richtig Gas rausnehmen, um einfach mit den großen Steinen an unserem Auto nichts zu beschädigen. Dementsprechend leider eine Platzierung ziemlich weit hinten und späte Startzeit morgen. Aber das haben wir ja schon vermutet, dass genau das für uns einfach dieses Jahr die Challenge wird. Wir können mit den T1 Plus nicht wirklich mitspielen und werden deshalb einfach immer versuchen müssen, zeitig und nicht bei Dunkelheit und jeden Tag wieder anzukommen. Und das Ziel ist jetzt geblieben. Am Auto alles gut, Stefan hat gut navigiert und somit sind wir nicht unzufrieden, mussten aber ganz klar realisieren, dass wir keine Chance haben, die T1 Plus irgendwie uns da richtig ranzuhängen. Wir sind heute auch erst relativ spät und bei Dunkelheit reingekommen. Also für uns war es heute wirklich knochenhart. Ich kann mich aktuell an keine für Mensch und Material so mordende Etappe erinnern, die ich bisher gemacht habe. Und es ist ja immerhin doch schon die 4. Dakar. Ja, wir haben es heute mal ganz krass zu spüren bekommen, dass wir einfach mit den kleinen Rädern, dem kleinen Federweg, der wenigen Bodenfreiheit, der Starrachse hinten drin, wir können nicht mitfahren, wir fahren ganz hinten, da sind die Spuren extrem ausgefahren und für uns waren es halt wirklich 412 Kilometer geschüttel von vorne bis hinten und einfach nur versuchen, den Steinen auszuweichen, den Spurrillen auszuweichen, irgendwie das Auto ins Ziel tragen. Und da war jetzt gar nicht viel mit Rhythmus finden oder so. Navigation war wirklich tricky heute. Also da haben sich viele oftmals verfahren. Und ich glaube, es stehen auch jetzt noch einige draußen mit abgerissenen Achsaufhängungen und Rädern und Co. Wir sind froh, dass wir jetzt drin sind. 500 Meter vor dem Ziel hat sich bei uns auch ein Ölschlauch gelöst. Wirklich glücklicherweise erst ganz kurz davor. Wir haben es dann im Ziel gemerkt, waren dann aber ja schon direkt im Camp. Also nichts Wildes, ansonsten ein Platten heute. Beide untere Querlenker hat es vorne erwischt. Einfach, ja, wie gesagt, durch dieses heftige Gebampe den ganzen Tag. Am Anfang der Etappe noch richtig heftig auch mit Sand und Staub zu kämpfen gehabt. Ja, also ich
wäre es nicht ganz böse, wenn es morgen ein bisschen einfacher wird, weil da müssen wir dann auch selber im Motor schrauben.
Für den derbe krassen Mega-Monster-Marathon gibt es dann gar keine Startzulassung mehr, weil Stefan Preuß nicht mehr fit genug ist.
Konnten die heutige Etappe nicht mehr antreten. Grund ist, dass mein Beifahrer Stefan gestern nach der Etappe extreme Kopfschmerzen hatte und dann auch direkt zu den Sunnies ist. Die haben ihn dann nach Bija ins Krankenhaus geschickt. Dort gab es ein MRT und im Endeffekt wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Er musste sich heute Morgen nochmal im Check unterziehen, bei dem dann entschieden wurde, ob wir nochmal starten dürfen oder nicht. Und die Antwort war leider nein. Wir haben für heute aus medizinischen Gründen keine Starterlaubnis mehr bekommen. Einfach aufgrund der Gehirnerschütterung ist das Risiko zu groß, wenn wir jetzt nochmal starten. Und wir haben dann alles versucht, auch ob ich mit einem anderen Beifahrer von einem anderen Team starten könnte. Ist aber durchs Regelwerk verboten. Und somit gab es jetzt heute keinen Weg für uns weiterzufahren. Und leider müssen wir nach Etappe 1 das Rennen jetzt abbrechen. Sehr, sehr schade. Aber wo ich mir schon sicher bin, es war nicht unsere letzte Dakar. Man wird uns hier nochmal wiedersehen. Dieses Jahr geht es leider nicht mehr weiter. Ich wünsche dir noch alles Gute, werde dann selbst auch bald wieder vor dem Fernseher sitzen und dir bei der Berichterstattung über die Dakar zuhören. Wir werden morgen schon Richtung Jeddah fahren und dann wahrscheinlich schon übermorgen wieder in Richtung Heimat fliegen.
Damit sind Walcher und Preuß die ersten Deutschen, die ausgefallen sind. Sowohl Daniel Schröder ist noch unterwegs, hat es allerdings nicht ins selbe Biwak E wie die Spitzengruppe der Autos geschafft. Und bei den Motorrädern sind auch die beiden deutschen Privatfahrer Mike Wiedemann und Justin Gerlach noch immer mit dabei. Auch wenn auch sie es natürlich nicht ins Biwak E geschafft haben, dort wo die Motorradspitze heute übernachten kann. Auf den insgesamt 967 Kilometern hat sich bei Halbzeit dieser Distanz Daniel Sanders an der Spitze konsolidiert. In der Zwischenwertung liegt Ricky Brabec auf der Honda vor Ross Branch, dem Weltmeister, auf der Hero. Wenn man allerdings die Zeitgutschriften fürs Eröffnen, die es bei den Autos nicht, bei den Motorrädern aber sehr wohl gibt, mit ins Kalkül zieht, dann ist Ross Branch auf der Hero inoffiziell Zweiter in der Tageswertung und auch Zweiter in der virtuellen Gesamtwertung hinter Daniel Sanders. Tobias Ebster auf Platz 13 und Führender der Rallye-2-Wertung, Wiedemann 44. und Justin Gerlach inoffiziell momentan auf Position 106. Soweit die Nachrichtenlage. Mehr wird's nicht heute Abend werden vom Mega-Monster-Marathon, weil es keine Kommunikation mit den Fahrern gibt für die Medienvertreter. Und darum werden wir alles Wichtige nachreichen in der nächsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wenn ihr ein paar Bilder sehen wollt von diesem Mega-Marathon, vor allen Dingen von dem kuriosen Boxenstopp, dann schaut schnell noch rein auf unseren YouTube-Channel Pitwalk TV. Da gibt es heute bereits zwei aktuelle Videos. Das eine heute Morgen ist eine Art Erklärbär, in der Daniel Schröder, dessen Teammanagerin Lisa Buja und Justin Gerlach, der Pitwalk-Fahrer bei der Rallye Dakar, erklären, wie dieser derbe krasse Mega-Monster-Marathon überhaupt funktioniert in allen Feinheiten. Und heute Abend haben wir für euch ein paar von diesen Boxenstopps rausgesucht und rausgefilmt. Die Boxenstopps sind sehr wichtig, denn dort kann man zwar 3 Minuten lang arbeiten, aber nach dem Reifenwechsel bleibt der Mechaniker netto nur noch eine Arbeitszeit von bummelig einer halben Minute, um allfällige andere Arbeitsschritte außer den Reifenwechseln angedeihen zu lassen. Die Reifenwechsel sind wichtig, denn es gibt 2 verschiedene Typen von Reifen. Es gibt den KDR3, der ist stärker und robuster für Geröll und für felsige Landschaften. Und es gibt den Typ KDR2 für die Dünen. Und wer auf Zack gewesen ist, der hat heute bei diesem Boxenstopp in der offenen Wüste vom KDR3 auf den KDR2 für die Wüste für den zweiten Teil dieses Megamarathons gewechselt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Mehr Informationen gibt's wie immer auf unserem YouTube-Channel Pitwalk TV und auch in unseren Pitwalk Shorties, die ihr als Abonnent automatisch bekommt. Da gibt's immer dann Breaking News, wenn's was zu berichten gibt aus der Wüste. Ich freue mich auf den nächsten Pitcast, den nächsten Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Also bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.